Herzlich willkommen bei Paula Liebenlernen. Mein heutiger Gast ist Isabel und es geht um die Frage, wie man die Vergangenheit los wird, damit man eine Zukunft hat. Viel Spaß beim Hören. Herzlich willkommen, liebe Isabel.
Hallo Paula.
Hallo. Auf welchem Event warst du bei mir hier in Babylon?
Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Location hieß,
aber
es war in Kreuzberg.
Dieses Jahr war das?
Ja, das war...
Meine Live-Show.
Ja.
Ja, nee, dann war es in Mitte, ja genau.
Ja.
Rosa-Luxemburg-Platz. Genau, und es haben da nämlich ein paar gesagt, sie wollen unbedingt und hätten schon tausendmal geschrieben. Und allen habe ich gesagt, bitte schreibt nochmal eine Mail. Mhm. Aber wie gesagt, es sind so viele Leute. Sorry, ihr Lieben. Ich versuche echt, alles möglich zu machen. Darum weiß ich aber nicht mehr, worüber du reden willst.
Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt so viele Themen, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich schon sehr, sehr lange alleine bin.
Mhm.
Ich kenne eigentlich fast keinen anderen Zustand als den des Alleinseins. Gleichwohl hatte ich auch Beziehungen, also eine Beziehung ist übertrieben, aber ich hatte Männer natürlich. Viele Männer.
Was meinst du mit viele Männer? Also du hast Sex gehabt, aber keine Liebe bekommen.
Es waren immer sehr kurze Geschichten, ja, sicherlich auch teilweise sehr sexuell orientiert, aber einfach immer schnell wieder vorbei und manchmal schneller, als ich es wollte. Es war oft auch so, dass ich gerne mehr gehabt hätte, aber es ist halt, ja, ich einfach mich nie gewollt gefühlt habe. Mhm. Also beziehungsweise auch nie gewollt wurde, weil im Endeffekt hat es ja auch nie funktioniert. Ich habe immer sehr gekämpft um die Männer zu sehr, bis ja, aufs letzte Hemd schon, sage ich jetzt mal. Ja, ja, ich habe viel falsch gemacht auch. Ja. Jetzt rückblickend, man ist ja auch reflektierter und jetzt bin ich zwischenzeitlich auch ja, 41 Jahre. Und naja, ich finde so, wenn man 40 wird, dann stellt das auch nochmal so vieles auf den Kopf. Man denkt über vieles nach und jetzt ist es so, dass ich, ja eigentlich, es gibt es gar nichts mehr in der Richtung in meinem Leben. Also es passiert einfach gar nichts mehr. Ich bin irgendwie einfach allein. Und ja, aber irgendwie, was mich halt schon sehr bewegt, ist das eigentlich das, wovor ich immer am meisten Angst hatte. So auch noch mit Ende 20, Anfang 30, wo man das alles vielleicht, wo man immer noch so viel Hoffnung hat eigentlich und denkt, ach, das wird schon noch. Habe ich mal gedacht, naja, aber wenn du 40 bist, dann hat sich das, da wird schon das sich gefügt haben, so, ja. Naja, und jetzt bin ich 40 oder 41 und irgendwie hat sich nichts geändert und ich stehe eigentlich immer noch da und da macht man sich schon viele Gedanken und sicherlich viele Erkenntnisse auch gesammelt schon. Ich meine, ich bin sehr reflektiert und seit 5 Jahren, glaube ich, kam da bei mir auch so ein Shift, so ein bisschen
Bewusstseinsarbeit
viel gemacht.
Erzähl mal die Erkenntnisse.
Naja, das glaube ich, der Problem bin ich. Das ist erstmal so ganz klar. Das
muss einerseits, man auch erstmal andererseits. Also du bist kein Problem, aber du hast es in der Hand, das zu ändern.
Ja. Ja, genau. Also ich muss halt viele Dinge in mir erstmal irgendwie erkennen und heilen und viele Zusammenhänge erkennen und viel Glaubenssatzarbeit gemacht und natürlich auch viel Vergangenheitsbewältigung, die auch immer noch nicht so richtig abgeschlossen ist. Ja, wo ich gerade jetzt auch in der intensiven Prozess stecke, weiß auch nicht, weil es irgendwie dran ist, einfach.
Dann lass uns da nochmal reinspringen in diesen tiefen Prozess. Es ist eine simple Wahrheit, dass das Leben einem das bietet, was man selber glaubt, was man verdient.
Mhm.
So. Und das ist, finde ich, eigentlich sehr hoffnungsvoll.
Das stimmt.
Jetzt müssen wir die Frage klären, warum du dich für nicht liebenswert hältst. Aber da du ja in der Vergangenheitsbewältigung steckst, nimm mich da doch mal mit. Wie war es?
Wie war das? Ja, ich bin, ja, man könnte so sagen, in einer sehr, wie sagt man, so dysfunktionalen Familie groß geworden. Da lief ziemlich viel schief.
Nämlich?
Das lässt sich nicht von der Hand weisen. Ja, das Elternhaus war sehr problematisch. Er hatte einen sehr dominanten Vater. Und
hat er euch geschlagen?
Meine Schwester hat er ja manchmal sehr, sehr schlimm verprügelt. Ja, aber bei mir nicht so. Ich meine, hin und wieder hatte ich auch mal eine zu sitzen, aber meine Schwester hat da durchaus mehr abgekriegt. Also ich habe es eher mal so ansehen müssen. Wo auch noch so viele Bilder eigentlich, naja, die sich dann so einbrennen einfach. Und ich auch sehr oft dazwischen gegangen bin tatsächlich.
Wie viel älter ist deine Schwester?
6 Jahre.
Und du bist als kleines Mädchen dazwischen gegangen?
Ja, ich hatte immer irgendwie auch den Wunsch, meine Schwester zu beschützen einfach. Es war schon auch so, dass meine Schwester, ich hatte immer das Gefühl, ihr geht es noch schlechter als mir. Und hatte immer das Gefühl, ich hatte immer schon einen sehr starken Gerechtigkeitssinn. Und ich hatte immer das Gefühl, ich muss da eingreifen und muss sie retten, auch irgendwo. Weil ich das auch nicht verstanden habe, warum sie da immer so, also noch mehr gelitten hat eigentlich dann in dem Moment. Wobei jetzt rückblickend, ja, also das war eine Zeit, da musste sie mehr leiden, aber im Endeffekt ist es halt auch nicht schön, das zu sehen, sage ich mal. Und ja.
Was ist mit deiner Mutter gewesen?
Meine Mutter war damals eine sehr, ja, auch sehr schwache Person, würde ich sagen, sehr auch unterwürfig, sag ich jetzt mal. Also sie hat meinem Vater halt immer alles recht gemacht.
Und sie ist nicht dazwischen gegangen, wenn er deine Schwester verprügelt hat?
Nein.
Ist sie auch verprügelt worden?
Nicht, dass ich wüsste, nein. Dazu muss ich sagen, meine Schwester ist aus der ersten Ehe meines Vaters. Meine Mutter ist nicht die Mutter meiner Schwester. Mhm. Aber irgendwie hat mein Vater damals meine Schwester, was für die Zeit so untypisch war, aber er hat sie, hat das Sorgerecht bekommen, als meine Schwester 4 war. Und dann hat er kurze Zeit später meine Mutter kennengelernt. Und meine Mutter hatte dann sozusagen so ein bisschen die Mutterrolle für meine Schwester zunächst. Und dann bin ich irgendwann gekommen und...
Stopp. Wieso sagst du zunächst?
Ja, warum zunächst ist gut? Ja, ich glaube, oder was heißt, ich glaube, es war im Endeffekt so, konnte sie diese Rolle nicht so gut ausfüllen.
Für dich aber schon?
Als Kind war das auch, es war nie bei uns, es war bei uns zu Hause nie so, wie man es woanders gesehen hat. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, beispielsweise irgendwie mal, dass man sich mal in den Arm genommen hat oder so eine so körperliche Zuwendung oder sowas. Ne? Aber es wurde schon auch immer so wahrgenommen, dass auch vom Umfeld, dass ich da durchaus natürlich irgendwo in gewisser Weise bevorzugt wurde. Weil ich halt das leibliche Kind war, was ich nie so empfunden habe. Aber mir wurde es immer so, auch meine Schwester hat das so empfunden. Da war immer eine große Diskrepanz, weil ich habe das Glück meiner Schwester immer über meins gestellt. Ich wollte nie, dass es mir besser geht als sie.
Naja, weil du wahrscheinlich sehr wohl gespürt hast, dass es eine Ungerechtigkeit gab.
Ja.
Habt ihr ein Verhältnis heute, deine Schwester und du?
Ja. Also wir leben sehr unterschiedliche Leben. Und es ist auch immer so ein bisschen so ein Auf und Ab. Aber wir haben schon eine enge Bindung, auch wenn wir auch nicht viel Kontakt haben.
Hat sie denn, ist sie okay einigermaßen heute?
Ja. Okay. Also meine Schwester geht es heute eigentlich sehr gut.
Hat die noch Kontakt zu eurem Vater?
Mein Vater lebt nicht mehr.
Mhm. Und zur Mutter, also deiner?
Nicht mehr so, nein. Nein, okay. Das hat sich irgendwie verlaufen. So, aber so, meine Schwester hat, ich sag mal in dem Sinne, so die Kurve gekriegt, weil sie hat auch zu einem sehr frühen Zeitpunkt ihren jetzt heutigen Mann kennengelernt, der sie immer so aufgefangen hat. Also ich glaube, sie war 16, als sie ihn getroffen hat. Und sie sind heute immer noch zusammen und haben sich ein Leben aufgebaut. Und ich glaube, das hat sie immer sehr getragen und auch aufgefangen. Und dadurch war sie immer in so einem, ja... War sie denn irgendwann, als sie dann 18 war, ja, dann ist sie ihre eigenen Wege gegangen und dann hat sie irgendwie hat sie eigentlich das Beste draus gemacht und hat sich eigentlich ganz gut gefügt für sie, sag ich mal. Ist Mutter geworden sehr früh und haben heute ein Haus. Also alles, was man so, lebt auch immer noch da in der Gegend. Ja, eigentlich ist so ihr Leben ganz normal verlaufen in dem Sinne dann, ja.
Was häufig passiert bei Kindern, die scheinbar bevorzugt werden, also ja, du wurdest nicht verprügelt, muss man ja klar sagen, zumindest nicht so in dem Maße, ist, dass die ein wahnsinniges Schuldgefühl mitschleppen ins Erwachsenensein und immer begleitet von dem Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ne? Also du hast es nicht geschafft, deine Schwester zu retten. Das kann nach sich führen, dass du eigentlich unbewusst das Gefühl hast, du hast sowieso nicht verdient, ein schönes Leben zu haben, weißt du?
Ja, das macht Sinn, ja.
Und das ist natürlich ein Problem, weil du dir dann selber im Weg stehst und möglicherweise auch die Tendenz hast, wahre Zuneigung gar nicht zu erkennen, sondern eher das Gewohnte zu verfolgen, nämlich die vorprogrammierte Ablehnung, Enttäuschung, das Gefühl, nicht gut genug zu sein und so weiter, ne? Und das kann dafür sorgen, dass man Zeit seines Lebens in so Nichtbeziehungen schlittert, die das bestätigen, ne? Was du glaubst. So.
Ja.
Die gute Nachricht ist, du bist noch jung. Du bist keine olle Schrulle. Wenn du jetzt 80 wärst, würde ich sagen, weißt du was?
Probier's im nächsten Leben.
Probier's im nächsten Leben. Aber du bist nur 41, weißt du? Und mit 41 kann noch alles, alles, alles passieren. Vorausgesetzt, du steckst, krempelst die Ärmelchen hoch und steckst die Arbeit in dich. So, du hast ein Trauma, ja, das muss man anerkennen. Richtiges Kindheitstrauma, schön saftig, gut gefüttert. Das sitzt wahrscheinlich fett irgendwo im Keller rum. Und du kannst dich zu Tode denken und reflektieren, wenn du den Körper nicht dazu holst, kann dein Trauma nicht heilen. Man weiß inzwischen, Traumata lösen sich auf oder ja, verlieren ihre Macht, wenn du Körper und Seele vereinst wieder. Das bedeutet nicht nur denken, auch fühlen. So. Und dieses Fühlen ist etwas, davor haben die meisten Leute Angst, weil es natürlich extrem schmerzhaft ist. Extrem ist jetzt übertrieben, weil diese Gefühle, die hochkommen, die können dir nichts mehr tun. Ja, das sage ich ja gebetsmühlenartig in fast jeder Folge. Aber man muss es einfach sich wieder und wieder zu Gemüte führen. Gefühle können euch nicht verletzen. Ne? Das, was ihr daraus macht, das verletzt euch. Die Gefühle selber haben keine Macht, wenn ihr ihnen keine gebt. So. Das heißt, weinen wirst du wahrscheinlich genug, sowieso. Aber tatsächlich anerkennen, dass du in einem Heilungsprozess bist. Ja, du hast dir frisch die Knie aufgeschürft und jetzt musst du dafür sorgen, dass das wieder, Knie sind vielleicht ein bisschen banal, du bist beim Roller richtig auf die Fresse geflogen in kurzen Hosen und hast dir die gesamte Haut abgeschabt. So, du musst jetzt dafür sorgen, dass die Haut wieder zuwächst und dafür brauchst du Zeit. Ne? Und nicht abknibbeln. Und nicht das Knie knicken und die Gelenke bewegen und so weiter. So, nicht so viel jedenfalls. Weil es sonst weh tut. Es tut weh, aber du weißt es halt trotzdem, ne?
Das stimmt. Interessante Metapher, die du da wählst.
Ja, also sorry, ich sage immer genau das, was in meinen Kopf kommt. Das war, ja. Aber
ich sage das deshalb, weil ich Alter hatte, als ich sehr klein war, hatte ich einen Verbrennungsunfall, an den ich mich nicht mehr erinnern kann. Aber ich hatte mir das. Hatte sehr schwere Verbrennungen am linken Bein.
Hast du an der Tischdecke gezogen oder sowas?
Ich weiß nicht mehr. Ehrlich gesagt, das war auch etwas, was mich gerade so ein bisschen wurmt, dass ich mich daran nicht mehr so erinnern kann. Ich war mit meinem Vater alleine. Der hat auf mich aufgepasst. Ich war noch im Kindergarten, aber wir waren irgendwie allein zu Hause. Und ich weiß, dass dann ist es da irgendwie zu einem Unfall gekommen.
Aber er hat dich nicht bewusst verbrüht?
Ich hoffe nicht.
Wäre das möglich?
Das ist halt eine Frage, die ich nicht beantworten kann, weil das ist etwas, das jetzt auch so ein bisschen hochkam bei mir. Und ich, weil ich das nicht mehr, weil ich diese, mir fehlt die Erinnerung an diesen Unfallhergang. Ich weiß nur noch, wie es danach war. Also an den Schmerz erinnere ich mich dann. Und ich habe noch Erinnerung, was denn nach dem Unfall passiert ist. Aber ich erinnere mich nicht mehr an das, was davor passiert ist. Ich weiß nur, Und das hat mich jetzt im Nachhinein auch sehr geärgert. Und das ist mir eigentlich erst dieses Jahr bewusst geworden, dass die Geschichte, die mir damals erzählt wurde über diesen Unfall,
nicht stimmen kann.
Einfach nicht stimmen kann, weil es total unlogisch ist. Weil die Geschichte, also erstmal, das Erste, was mir sofort gesagt wurde, ist, du warst schuld daran.
Mhm.
Also nicht im Sinne, du, also nicht so böse, du bist jetzt schuld, aber es war immer so, naja, so, du warst halt so ungeschickt und so tollpatschig, hast du in der Küche was, na, mir wurde immer gesagt, ne, mein Vater hat sich da irgendwie Kaffee aufgebrüht oder was. Und da halt Wasser gekocht, logischerweise. Und dass ich dann da irgendwas umgeworfen habe und dass der Unfall so passiert ist. Also ich quasi das selber verursacht habe.
Wenn du es umgeworfen hättest, wäre es ja nicht am Bein gelandet, oder?
Ja, und das habe ich, ich habe das nie hinterfragt und ich hinterfrage das gerade, diese Geschichte gerade zum ersten Mal. Und ja, und das macht mich irgendwie auch gerade so ein bisschen, wo ich mir denke, was ist da eigentlich passiert und wie konnte das, weil ich hatte wirklich schlimme Verbrennungen, ich konnte lange Zeit nicht laufen, das hat auch ein paar Wochen gedauert. Die Haut musste sich wieder neu bilden und so. Also genauso wie deine Metapher, die du gerade gewählt hast.
Weil das war ein Bild, was in meinen Kopf kam.
Es ist ein offenes Bein. Sehr interessant, ja. Also, ja. Und ich muss sagen, da habe ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, auch schon ja, das Gefühl gehabt, okay, ja, ich habe das jetzt selber verbockt. Ne? Also es war jetzt meine, dieser Unfall war meine Schuld. Und
Täter-Opfer-Umkehr.
Und mein Vater hat halt schön die Verantwortung von sich weggeschoben, aber das passte auch zu ihm.
Hat das Jugendamt da mal reingeguckt? Nee, natürlich nicht, ne?
Na, ich bin in der DDR groß geworden. Da war noch DDR zu der Zeit, ja.
Wenn du da mal genauer reinschauen willst, bietet sich eine Familienaufstellung an, weil da Leute Informationen bekommen. Und das kann man wirklich, also es ist so irre, was da passiert. Ich empfehle das jedem. Wenn ihr in Berlin seid, habe ich auch, ich glaube, es kostet 50 Euro.
Ich habe das schon ein paar Mal gemacht, ja.
Ja, geh mal zu meinem Ex-Freund. Der hat eine Ausbildung gemacht bei Carola von Bismarck, die ich hier auch immer empfehle in Hamburg. Und er ist in vielem ein totaler Schussel, aber da ist er wirklich sehr feinstofflich und begabt.
Oh, gerne, ja.
Und ich halte da nicht immer, aber sehr häufig große Stücke auf seine Expertise.
Ja, es ist eine wundervolle Arbeit, auf jeden Fall. Also ich
hab, und wenn du die Verbrennung aufstellst, I'm sure of it, jemand wird sagen können, was passiert ist. Nicht du, das stimmt, jemand anderes. Ja,
ja, ich habe auch schon darüber nachgedacht, ob ich das nun irgendwie versuchen soll aufzudecken. Ich frage mich nur, ändert das etwas?
Nee, ne? Es ist einfach ein Bausteinchen zum Heilungsprozess. Ne? Vor allem, weil du dich dann... Also ein Kind dafür verantwortlich zu machen, ja, und sei es auch nur mit einem Augenrollen oder einem Seufzer, dass es sich verletzt hat, ist das Hinterletzte und es kann Riesenschäden anrichten. So, ne? Ja. Gerade bei sowas Massivem, was ja dann auch lebensbedrohlich werden kann. Ne? Verbrühungen können lebensbedrohlich sein für kleine Kinder und für Erwachsene auch, je nachdem wie großflächig. Also ja, es lohnt sich.
Das war schon schlimm, ja, ich war 4, 5. Ich habe auch immer noch, also es ist noch nicht, man sieht es halt immer noch, aber es ist zum Glück an einer Stelle, die total unauffällig ist, aber da ist immer noch Haut, die sich nicht wieder erholt hat.
Ja, ja. Also und dann muss es massiv gewesen sein und das ist möglicherweise, wenn jemand die Kontrolle verliert oder so.
Wäre bei Ihnen, wäre ihm zuzutrauen, ehrlich gesagt, ja, aber ich will ihn da ich mir die Erinnerung fehlt, ja. Ich hatte mit meiner Mutter auch neulich drüber gesprochen, weil das halt bei mir irgendwie so zurückkam und sie meinte aber, dass sie das sich nicht vorstellen kann,
Nein, das ist eine Frau, die nicht verhindert hat, dass ihre Kinder verprügelt werden. Ne? Die kann sich das natürlich nicht vorstellen, weil dann müsste sie in die eigene Verantwortung gehen. Wie dem auch sei, es geht nicht darum, Schuldzuweisungen zu machen, aber es geht darum, in dir dieses Bild zu lösen, dass du ja zum Scheitern verurteilt bist, weil du sowieso schuld an allem bist. Ne? Mhm. Es liegt an dir, es liegt an dir, es liegt an dir.
Ja.
So, darum geht's. Und abgesehen davon, dieses etwas unglücklich gewählte Bild oder glücklich, je nachdem.
Voll gut eigentlich.
Es geht tatsächlich darum, wirklich sich das ins Hirn zu hämmern, dass all das, was hochkommt, euch in dem Prozess nicht mehr wehtun kann. Es sei denn, ihr agiert es aus und sagt, okay, ich bin wirklich die einsamste, dümmste, was auch immer, Person der Welt. Darum kann es eh nicht gelingen, sondern man spürt im Heilungsprozess Gefühle und versteht, wodurch sie ausgelöst wurden und kann dann also differenzieren zwischen, das Gefühl gehört zu meiner jetzigen Realität oder es gehört zur Vergangenheit und dort darf es auch bleiben. Ne? Und ja, so innere Kindarbeit und so weiter kennen wir alle, weil häufig in Beziehung oder in dem Versuch, in Beziehung zu gehen, spielen diese Gefühle von früher eine riesige Rolle. Nämlich zum Beispiel, nehmen wir an, du bist auf einer Dating-App, der schöne Thorsten sagt, juhu, wir treffen uns, und dann ghostet er dich. So, das wird in dir vermutlich nicht das Gefühl ausdrücken, dass Thorsten ein Vollidiot ist, der nicht gelernt hat zu kommunizieren, auslösen, nicht ausdrücken, sondern es wird in dir auslösen, dass du nicht liebenswert bist, voll, er dich scheiße findet und du sowieso nie jemanden findest. So.
Absolut. Ah, ja.
Und das ist der Prozess. Mhm. Wenn du darüber hinweg bist, wirst du merken, ach, ich kann differenzieren zwischen, da ist jemand, der nicht gelernt hat zu kommunizieren oder zu feige ist, ja, in die Konfrontation zu gehen, und dem, was tatsächlich war, nämlich dir hat man das Gefühl gegeben, du bist nicht liebenswert und überhaupt bist du sowieso an allem schuld, du Flachzange, du Pfeife, was auch immer, ja. Wenn du aber in einem Stadium bist, wo du sagen kannst, okay, da hat jemand nicht gelernt zu kommunizieren, hat es nichts mit dir zu tun, ne? Sondern das ist sein Problem und da darf es auch bitte bleiben. Nehmen wir an, du bist in einer Beziehung, 3 Monate, ja, magische 3 Monate, der Typ entscheidet sich plötzlich, nee, ehrlich gesagt, hab eine andere kennengelernt, so long, von einem Tag auf den anderen, ist vielleicht schon mal passiert, keine Ahnung, so oder so ähnlich.
Ja, sehr vielfältige Art und Weise.
Genau, also aber dann wird wahrscheinlich wieder in dir ausgelöst, ich bin nichts wert, niemand liebt mich, ich sehe kacke aus, ich bin zu doof, ich bin langweilig, whatever, was man sich dann so sagt. Anstatt zu sagen, ah, interessant, Gustav, ich werfe hier random mit Namen um mich, Gustav hat mich, ehrlich gesagt, nicht besonders fair behandelt. Was habe ich eigentlich in Gustav gesehen? Und wo ist mir durchgerutscht, dass Gustav eigentlich kein besonders erwachsener Mensch ist und auch nicht sehr nett? Und warum dachte ich, dass so ein Mensch zu mir passt? Ich bin liebenswert, ich bin cool, ich sehe wundervoll aus, ich lache nämlich die ganze Zeit, ich bin prima, ich habe mich aus so einer richtigen Kacke hochgearbeitet, ich bin fleißig, ich bin klug und was auch immer man dann sich selbst für Attribute zuschreibt. Auch dann bist du in der Lage zu differenzieren zwischen seiner Handlung und deinem Selbst, das nämlich unberührt davon sein muss, wie er sich benimmt, weil es seine Ungerechtigkeit ist. Das Einzige, was du dich dann eben immer fragen musst, ist, wo kann ich noch lernen, Menschen herauszuschauen, ja, die es gut mit mir meinen.
Ja,
und das ist natürlich super schwierig, weil du immer noch glaubst, du hast es sowieso nicht verdient.
Okay, Leute, es ist eigentlich ganz einfach. Wer Reality-TV mag, ja, und jetzt tut nicht so, ich weiß, ihr guckt das auch, also wer Reality-TV mag, der wird diesen Podcast hier lieben. Denn, Achtung, neuer Podcast von Visavi und Max-Richard Lessmann. Die beiden, die haben ihre Kräfte gebündelt und gemeinsam eine Insel geschaffen. Einen sonnigen Safe Space, eine schwimmende Oase, könnte man sagen. Für all die Menschen, deren Herzen bei Reality- und Trash-TV-Formaten höher schlagen. Herzlich willkommen bei Radio Island. Das ist der brandneue wöchentliche Podcast, bei dem Lotti und Max ihrer Leidenschaft für Trash-TV frönen. Sie gehen da die legendärsten Momente der Woche durch und auch die ein oder andere alte und neue Trash-Legende wird sicher mal vorbeischauen hier. Also hört ab sofort rein. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge Radio Island und das, na klar, überall, wo es Podcasts gibt.
Einmal das und ja, mir fehlt einfach komplett das Vertrauen auch. Ja. Also muss sagen, mein Vater hat auch komplett mein Vertrauen gebrochen. Eigentlich hat, also viele schlimme Sachen auch noch angetan in meinem Leben, also auch auf Vertrauensbasis.
Mhm. Geld geklaut, dich angelogen.
Ne, eigentlich schlimmer noch, eigentlich. Also er hat viele Grenzen überschritten, einfach, ja. Hat, also meine Schwester und ich, wir haben sehr unter ihm gelitten, einfach auch finanziell. Hat er uns sehr benutzt, aber er hat auch einfach mich emotional erpresst als Kind, als meine Eltern sich, die haben sich ja dann irgendwann getrennt. Mein Vater ist ja auch viel fremd gegangen und irgendwann wollte er meine Mutter nicht mehr und dann mussten wir ausziehen und dann bin ich mit meiner Mutter ausgezogen und dann wollte er, dass ich zurückkomme zu ihm. Aber ihm ging es nicht um mich, ihm ging es nur darum, dass er
das Kindergeld dann kriegt.
Meine Mutter nicht zahlen musste. Und dann hat mich halt wirklich mit allen Mitteln, die er hatte, erpresst.
Und bist du dann zu ihm gegangen?
Ja, ich habe meine Mutter, die mich eigentlich sehr brauchte auch, weil sie war am, sie hatte, das war auch noch die nächste Sache, sie, meine Mutter war ja auch in der Ehe meines Vaters, er hat sie total unselbstständig gemacht. Sie hatte ja nicht mal ein eigenes Konto oder sowas. Sie musste auch komplett lernen, wieder auf eigenen Füßen zu stehen.
Let me stop you right there. Ja. Deine Mutter, ein Kind braucht seine Mutter. Eine Mutter darf nicht das Kind brauchen. Dann bist du mit ihr auf der Elternebene oder Erwachsenenebene.
War so, ja, auf jeden Fall.
Und das, mhm. Ja, wie alt warst du bei der Trennung?
15, 16.
Mhm. Ja, Erwachsene sind verantwortlich für sich selbst. Kinder sind Kinder.
Mhm, ja.
So, stimmt. Aber natürlich hast du jetzt auch noch Schamgefühl zusätzlich on top plus ein schlechtes Gewissen. Also
das war super schlimm, ja. Also ich hatte das Gefühl, ich musste meinen alten Stich lassen.
Mhm.
Und das war eine sehr, sehr schlimme Erfahrung, weil ich, das habe ich auch lange mit mir rumgetragen, weil ich das Gefühl hatte, ich lasse sie da zurück und ja, aber ich konnte nicht anders, weil ja, er hat quasi, sag ich mal, damit gedroht. Also er meinte, wenn ich das nicht zurückkomme, dann brauche ich mich halt nicht mehr blicken lassen. Und
Liebesentzug.
Genau, und er hat das nicht nur auf sich bezogen, sondern auch halt auf, also dort, wo mein Vater gelebt hat, in dem Ort. Dort lebte er mit meinen Großeltern zusammen. Auch meine Schwester lebt dort ein Dorf weiter. Also er hat das so quasi auf diese ganze Sippe, sag ich mal, bezogen. Mit denen er, also wenn du das jetzt nicht machst, also dann will mit dir hier keiner mehr was zu tun haben. Ne?
Also ein schäbiger Mensch.
So in die Richtung ging das halt. Ne? So, also dann, ja. Und das war halt so, naja, was sollte ich machen? Ich wollte meinen Vater nicht verlieren, trotz allem, er war eh nie präsent, aber irgendwie ist er der Vater, man hat ja irgendwie trotzdem eine Bindung und vor allem wollte ich auch nicht meine Schwester, meine Großeltern, also das war so, da war zu viel Gefahr, dass es
ja, und genauso kannst du es aber auch stehen lassen, ja. Was solltest du machen? Ist alles okay, ja? Und du bist ein Kind gewesen, du bist nicht verantwortlich, okay?
Ja, ja.
Und du kannst natürlich, hast du vielleicht auch schon deiner Mutter sagen, es war furchtbar für mich.
Ja, ja, wir haben da sehr oft, also ich kann da mit ihr mittlerweile, Gott sei Dank,
ja,
sehr gut drüber sprechen.
Ja, und aber ja, du bist, achte da auch drauf, dass du nicht wieder in der Ebene verrutscht.
Mhm.
Ne? Du warst ein Kind, du hattest keine Wahl. Wenn dich jemand so massiv erpresst, ja, was sollst du machen? Du kannst nicht abschätzen, ob man dann die Schwester auch noch alleine treffen kann und die Großeltern und wie, was einen Menschen wertvoll macht überhaupt. Dein Vater hat sich natürlich auf allen Ebenen disqualifiziert, ja.
Voll.
Also,
absolut.
Mhm. Aber die Welt besteht nicht nur aus Menschen, ne, die sind wie dein Vater. Und das zu erfahren, lohnt sich total. Du hast jetzt vermutlich relativ viele Leute getroffen, die so sehr ihm nicht so unähnlich sind, also unzuverlässig.
Kann man so sagen, ja.
Ja, und ja. Ich glaube ganz fest daran, dass das Leben einem die Lektionen spiegelt. Ne? Wenn du Leute triffst, die so sind, wie jemand, von dem du dich maximal distanzieren musst, ist da die Arbeit, da liegt die Arbeit, ne? Unter anderem. Also du musst wissen, dass die Wahrheit eine andere ist.
Mm. Ja, da bin ich gerade dabei, ja, zu erkennen, dass das nicht, ja, ich meine, so hat man es kennengelernt, ja, als Kind. Das war so funktionierte das irgendwie, und aber dass das eigentlich nicht dass das Leben so eigentlich nicht funktioniert oder nicht so funktionieren sollte.
Na, vor allen Dingen musst du es aber auch spüren im Körper. Ne? Nicht nur, weil, wie gesagt, das war bei deinen Vorgängerinnen heute auch so, ganz viel im Kopf, aber ihr müsst den Leib dazu nehmen. Und das bedeutet für dich meiner Meinung nach Freude empfinden lernen.
Ja, das ist ein großes Thema tatsächlich für mich. Ja. Das ist so schwer.
Ja. Und die Freuden des Lebens sind ganz simpel. Singen, tanzen, mit Freunden essen. Das ist das heilige Dreigestirn der Freude.
Stimmt.
So.
Ja.
Und das sind alles Ziele oder ja, Pfeiler, die man mit minimalem finanziellen Aufwand erreicht. Braucht man nicht viel Geld für. Singen, suchst dir irgendeinen Chor, kostet meistens nichts, gar nichts. Laut singen, egal ob du schief singst oder gerade, völlig wurscht. Es gibt genug Chöre, wo du einfach mitsingen kannst. Tanzen gibt es, also die Volkshochschulen werden so missachtet von allen. Da gibt es die geilsten Kurse. Ja, Hausinstandsetzungskurse, Tanzkurse, Sprachkurse und das ist alles praktisch umsonst. Such dir Kurse, wo dein Körper richtig durchgeschüttelt wird.
Mhm.
Boxen, tanzen, lieber tanzen noch. Boxen ist zu rigide, aber Boxen auch vielleicht, um die Wut mal loszuwerden. Nur ein bisschen und dann tanzt du nur noch. Und irgendwas, wo du nicht auf Leistung gehst, dass du die beste Hip-Hop-Tänzerin der Welt wirst, sondern wo du, was macht dir maximal Spaß? Freude.
Ja.
Was ist es? Ist es Zumba? Ist es Standard? Ist es, keine Ahnung, Steppen? Was auch immer. Mach das. Und zwar immer, und das muss du dir bei jeder Tätigkeit, die du ausführst, ab heute so sein, was ist am Maximum für mich da drin? Und wenn es ein bestimmtes Niveau unterschreitet, dann ist es nicht gut genug. Es muss, bam, ja, ganz oben. Und du bist nicht das Problem. Dein Blick auf die Männer ist das Problem. So, und wenn du dir jetzt vorstellst, das hilft dir vielleicht, dass du wie in dem Roman S von Stephen King, da ist das sehr schön dargestellt, dass sie sich immer das ja, bildet quasi in diesem S, wovor die am meisten Angst haben. Wenn du dir bei jedem miserablen Date jetzt vorstellst, aha, guck mal, da sitzt wieder mein Vater, entwickelst du, was bei den ersten Malen sicher so sein wird, ja, dass du irgendwelche Typen rausfischst, die nicht taugen für dich. Wenn du dir das wirklich visualisierst und sagst, witzig, jetzt bin ich schon wieder auf einem Date mit meinem Vater und dich bemühst, das auch mit einer dem Ernst der Situation entsprechenden Leichtigkeit zu sehen, dann verstehst du, dass es nichts damit zu tun hat, ob du was wert bist, ob du liebenswert bist und so weiter, sondern nur mit deinem Muster ganz mit einer verblüffenden Zielgenauigkeit deinen Vater in all diesen Typen nochmal rauszufischen. So. Aber das bedeutet nicht, dass du nichts wert bist. Das bedeutet nur, dass du momentan ein richtig beschissenes Händchen hast. Was dir was beibringen soll, das beschissene Händchen. Ne? Nämlich, dass du ja im Grunde so sehr an deinem Selbstwertgefühl arbeiten musst, indem du dir kleine Erfolge einbaust, Freuden, ja, bis du verstehst, dass du nicht deinen Vater daten musst, damit dir wieder und wieder jemand diese alte, durchgelutschte Story erzählt, nämlich Isabel ist echt gar nicht wert, dass man sich Mühe mit ihr gibt.
Mm. Ja.
Und du wirst sicher bestimmte Typen, die eigentlich gut für dich wären, wie so viele, ja, ein bisschen nicht so dolle finden und so, aber schreib dir doch mal auf, was für einen Partner du wirklich in deiner besten Version, ja? Fake it till you make it. Bilde dir ein, du bist schon total in dir angekommen. Du weißt, was du kannst und wer du bist und was du verdienst an tollen Sachen. Wie wäre der Partner? Was müsste der für Attribute haben? Ich meine nicht blondes, lockiges Haar und große blaue Augen, sondern zuverlässig, zugewandt, liebevoll, ja, einigermaßen entschieden, was er tun will, voller Lebensfreude und so weiter. Mhm. Das schreibst du dir auf. Und
ja,
bin sofort fertig. Indem du das aufschreibst, fängst du an, es wirklich in deinem Köpfchen zu visualisieren. Mhm. Und dann, wenn irgendwann, bisschen Übung, ja, all die Typen, die da nicht runterfallen, findest du null interessant.
Ja, die Übung habe ich auch schon mal praktiziert, also wahrscheinlich nicht konsequent genug. ja, also momentan ist es schon so, dass ich da sehr selektiv bin, beziehungsweise eigentlich eher aussortiere als einsortiere, aber ich lerne auch nicht wirklich Männer kennen, offen gestanden, momentan. Aber
du musst gleichzeitig, ne, das bringt alles nichts, wenn du nicht verstehst, dass du liebenswert bist. Diese Unsicherheit, die musst du in kleinen Schritten abtragen, indem du dir Erfolge baust.
Ja, aber Paula, wie lerne ich Beziehungen zu finden? Also ich bin gefühlt für mich, ich bin der beziehungsunerfahrenste Mensch. Also so fühle ich mich manchmal. Und ich denke mir manchmal so, ja Gott, das kannst du keinem erzählen. Ne? Also
doch, das ist, genau das erzählst du allen. Du sagst, hi, ich habe keine Ahnung, wie man Beziehungen führt. Und lass uns das gerne gemeinsam üben. Ich weiß überhaupt nicht, wie es geht. Ich hatte nur beschissene Vorbilder. Wie ist deine Erfahrung? So.
Aber es ist doch unfassbar anstrengend für den Mann.
Wieso?
So eine Frau, also das ist so, das denke ich mir so, dass Männer das sowas denken, die sich, also das ist doch viel zu viel Arbeit.
Ja, die falschen Männer, ja.
Ja, okay.
Ja, der Richtige weiß, dass Beziehungen führen zwar Arbeit ist, aber das Grundprinzip ist denkbar einfach. Du musst jemanden haben, der sich lieben lässt und der Liebe gibt und umgekehrt. Fertig.
Mhm.
Und lieben lassen bedeutet, Intimität zulassen, anzuerkennen, dass der andere wirklich es ernst meint, dass es kein Fake ist. Ja, wenn man den richtigen gefunden hat. Der kommt, wenn man diese Entwicklung sauber abschließt. Und der auch differenzieren kann zwischen alten Gefühlen und reellen Gefühlen jetzt aus der Jetztzeit und der Dinge nicht so persönlich nimmt und der Lust hat, gemeinsam zu wachsen. Es ist eigentlich gar nicht so schwer.
Kriegt man einen Traum an.
Nein, du musst jemanden finden, oder dich finden lassen, besser noch, der emotional einen gewissen Reifegrad hat.
Ja.
So, die gibt es. Ne? Mhm. Man findet aber, wenn man immer noch die falsche, so ein Schraubglas auf den Augen hat, findet man nur die falschen.
Mhm. Ja, das ist die Kunst, diese Männer ausfindig zu machen.
Erstmal machst du dich selber ausfindig.
Ja.
Indem du dich auch von diesem Gedanken frei machst, dass du Wertschätzung von außen brauchst. Die gibst du dir ab jetzt selber.
Mm.
Weil nur dann ist sie echt. Du brauchst keine Wertschätzung von außen. Was soll denn das bringen? Glaubst du doch dann sowieso nicht?
Das stimmt, ja. Nee, da bin ich auch in dem Prozess bin ich schon recht weit, würde ich sagen. Das ist so etwas, was ich gerade sehr hart trainiere auch. Ja.
Bau dir eine Erfolgsstraße, wirklich. Mm. Und bau dir Vergnügen.
Ja.
Es gibt keinen Menschen, der, und das klingt so bescheuert, aber die Leute vergessen das immer.
Voll.
Nach einem gemeinsam gesungenen Lied in der Gruppe, es gibt niemanden, der sich dann scheiße fühlt. Niemanden. Wenn es so voller Inbrunst gesungen wird, jeder fühlt sich dann wohl. Warum? Weil es was ganz Elementares ist für die Menschheit. Gemeinsam in so einen Prozess eintauchen, wo jeder sein darf, wie er ist. Ja, geh nicht in so einen Chor, wo rumgemeckert wird, jetzt hast du das hohe C nicht getroffen und so weiter, sondern ich rede hier von einem freudvollen Rumgesinge.
Ja, ja.
Lagerfeuer, ja?
Mm.
So. Das Gleiche mit Tanzen. Ein Gruppentanz, auf jeder Hochzeit in nahezu, ja, in jeder Kultur der Welt, oder nicht nur Hochzeiten, in jeder Kultur der Welt wird getanzt. Warum? Weil es die Menschen glücklich macht. Weil jeder Mensch kommt irgendwann an den Punkt, wo er merkt, sich rhythmisch dann auch ja, in so einer gewissen Konformität in der Gruppe zu bewegen, macht total glücklich. Warum tun es so wenige Menschen? Das weiß der Fuchs. Tanzen wird überhaupt nicht mehr geübt, auch in der Schule nicht. Warum nicht?
Das stimmt, ja. Ja, ich habe früher sehr viel Salsa getanzt.
Ja.
Hatte ich immer wieder überlegt, dass man wieder...
Ja.
Zu praktizieren, ja.
Ja, oder auch Gruppentänze oder, keine Ahnung, Bollywood-Tänze, irgendwas, was, wo du hinterher so mit einem fetten Lächeln im Herzen wieder rauskommst. Mhm. Ja. Dinge, die dich herausfordern, kleine Erfolge einbauen, wo du merkst, ach, guck an, ich kann das.
Ja.
Ich kann das. Mach dir eine Liste von Sachen, von denen dein Vater gesagt hat, du kannst sie sowieso nicht. Oder du taugst da nichts. Und dann machst du die und sagst, ach guck, kann ich ja doch. Ja, und die Stufen sind klitzeklein, die man so hochgeht. Das ist das Schöne daran. Das ist nicht so anstrengend.
Ja. Ja, da bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, das ist auch auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich auch hatte, jetzt so in dem letzten Jahr, sage ich mal, dass ich mir immer viel, mein Leben so viel verboten habe. Ich habe mir wirklich verboten, glücklich zu sein. Das war wirklich, aber so nicht bewusst, aber das war so, ich habe, irgendwann wachst du auf und denkst, krass, ist so viel Zeit vergangen und ich habe gefühlt nicht gelebt. Ich habe immer nur nach dem Leistungsprinzip erreichen, 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 immer hohe Ziele gesteckt, die im Endeffekt aber auch irgendwie mir manchmal mehr Probleme gemacht haben, als dass sie mir Freude gebracht haben. Oder dass das Ziel mit Freude verbunden war, eigentlich auch nicht. Also das war immer, keine Ahnung, auch Ablenkung, glaube ich. Ich bin auch so ein Bildungsjunkie, immer Bildung tanken und lernen, lernen, lernen. Und hier noch ein Online-Kurs und da noch eine Weiterbildung und habe mich damit sehr viel abgelenkt.
Ja, aber zwischen den ganzen Weiterbildungen muss halt auch mal das Leben rein. Ne?
Ja.
Und merkt dir auch, egal wie viel Erfolge du in dich reinpumpst, wenn du nicht an der Ursache arbeitest, wird nichts davon genug sein. Ne? Du kannst Präsidentin des Universums werden und immer noch das Gefühl haben, ja, so richtig reicht es noch nicht, wenn du nicht daran arbeitest.
Mhm.
Und da spar dir die Mühe. Hab Spaß.
Na, liegst du gerade wieder auf dem Sofa und schaust Fußballspiel um Fußballspiel, aber irgendwie fühlst du nichts mehr? Das muss nicht sein, denn jetzt gibt es Copper TS. Nein, kleiner Scherz. Obwohl, nicht ganz so kleiner Scherz. Copper TS gibt's wirklich. Es ist ein neuer Fußballpodcast von mir, Tommy Schmidt, in dem ich einmal in der Woche über alles rede, was mich zum Thema Fußball und der aktuellen Fußballsituation so interessiert. Das mache ich aber nicht alleine, sondern mit einer Person aus meiner ganz persönlichen Fünferkette, die immer wieder wechselt, bestehend aus Dr. Turi Knag, Ex-Nationalspielerin, Jana Wosnitzer, Sportjournalistin, Gregor Rühl, Fernsehautor, Terence Boyd, Stürmer beim 1. FC Kaiserslautern, Christoph Kramer, Weltmeister. Mehr muss man dazu doch nicht sagen. Und ich habe aber auch immer mal wieder wechselnde Interviewgäste, die so kommen. Es war schon Mats Hummels zu Gast, es war Fabian Rehse zu Gast, Jonas Hector, Fabian Scheer von Newcastle United, aber auch Paul Kalkbrenner und Tom Kaulitz. Wer war da alles dabei? Also, vielleicht kann ich dir irgendwie den Spaß am Fußball zurückbringen. Hör doch mal rein, Copper TS, immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.
Hab Spaß, ja.
Endlich. Und vor allen Dingen, wenn du dann noch was sicher schwer wiegt, ist dieses Schuldgefühl, ne? Warum, also eine Vierjährige oder wie alt auch immer du warst, die versuchen muss, ihre 6 Jahre ältere Schwester davor zu bewahren, verprügelt zu werden von einem Erwachsenen, das ist monströs. Und es ist so unfair, ne? Allen gegenüber, also vor allem euch logischerweise, also deinem Vater gegenüber nicht. Aber ja, dass du von klein auf das Gefühl hattest, ich bin zu schwach, ich kann nichts ändern.
Ja.
Aber die Situation damals ist ja nicht mehr. Ne? Du kannst alles ändern heute.
Ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ja das Schöne an sich, ja, dass man das in der Hand hat.
Ja.
Ja, eigentlich jeden Tag kann man wie ein unbeschriebenes Blatt Papier sehen, ne? In dem Sinne. Und für Glücksmomente sorgen. Und ja, das ist auch gerade so der Fokus bei mir auch, ja.
Ja. Und vergiss den Körper nicht, ne? Mhm. Also
ja,
stampfen, tanzen, singen, trommeln, was weiß ich. Warum die Esoteriker so viel Zulauf haben, ist, die gehen ja fast nur über den Körper, ne? Die,
das stimmt, ja. Spirituelle Szene. Mhm.
Die vergessen aber manchmal ja, so das Elementare, des Intellekts. Beides wäre gut. Ja? Du kannst dich nicht überall, du kannst nicht plötzlich dir einreden, alles zu lieben, das gesamte Universum, wenn du dein Hirn nicht mitnimmst und umgekehrt. Also Körper und Geist vereinen. Und wissen, dass dieser Typ dir nichts mehr tun kann. Der hat keinen Einfluss darauf, wie dein Leben läuft. Kein Mann hat das. Nur du. Nur du. Mhm. Und mach dich von diesem Gedanken unbedingt frei, wenn du kannst, dass nur mit Partner dein Leben wertvoll ist. Ne? Natürlich, Bindung ist schön und gut und so weiter. Und die wird auch kommen. Aber die Gestaltung übernimmst jetzt erstmal du, das Glück.
Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ist nur so, der Druck ist halt trotzdem immer irgendwo da, ne? Der gesellschaftliche Druck. So.
Was für den?
Oder der oder aus der Familie auch, oder ich sag's mal, meine Oma, die ist so, das ist so ihr Hauptthema
eigentlich. Ja, dann sagt der Oma, weißt du was, ist es die von dem Vater?
Es ist tatsächlich die Mutter.
Wenn das ja, okay, dann ist, sagst du, weißt du, was ich, also die Mutter deines Vaters ist das.
Genau.
Ja, dann sag ihr, weißt du was, dein Sohn hat meine Schwester die ganze Zeit verdroschen. Weiß nicht, ob du es wusstest, mich übrigens auch. Der hat mir die ganze Zeit das Gefühl gegeben, XXXXX. Und übrigens, sorry, dass es mir ein bisschen schwer fällt, Männern zu vertrauen. Thank you very much. Und bitte frag mich nicht wieder. Wenn es soweit ist, sag ich es dir. Dann wird die nie wieder fragen.
Ja, ja, mittlerweile hat sie es, glaube ich, auch. Ich meine, sie ist sehr alt, sie ist über 90 jetzt. Und, aber es ist hier so, meine Oma war eigentlich immer so ein Anker für mich. Das heißt, sie macht sich schon sehr Sorgen und will, dass ich in guten Händen bin. Und,
ja, aber warum kannst du mit ihr nicht die Wahrheit sprechen?
Ja, doch, ich hab ihr doch schon sehr deutlich gesagt, auf jeden Fall. Weil es gab mal eine lustige Situation, da wollte sie mich verkuppeln mit jemandem. Das war letztes Jahr. Und also sie kriegt ja regelmäßig Besuch so von Schwester, also sie ist so Pflegepersonal, kommt, geht ja ein und aus bei ihr und so ihre einzige Gesprächsperson sind so die Pflegemuttis, die da so ein und aus gehen, und die eine hatte dann zufällig einen Sohn in meinem gleichen Alter, der zufällig auch Single war, und dann ja, hat sie da was arrangiert für mich und dann war sie so stolz auf diese Sache und dachte, das passt doch wie die Faust aufs Auge, weil wir haben noch so viel Gemeinsamkeiten. Gleich alt und beide Single, das.
Ja, das wird sicher auch gut.
Und naja, natürlich ging das voll in die Hose und es war sowieso völlig ausgeschlossen, und da habe ich ihr aber auch ordentlich eine Ansage machen müssen, ja.
Weiß sie, dass ihr Sohn euch verprügelt hat?
Das weiß ich nicht so genau, wie sie, also ich meine, sie weiß schon, dass es uns nicht gut ging. Aber meine Schwester und ich, wir sind ja eigentlich auch bei ihr, also hätten wir sie nicht gehabt. Das war so, für uns war das immer so unsere Anlaufstelle, da wo wir dann uns auch die Liebe und Geborgenheit eigentlich abgeholt haben.
Aber dann sag ihr, dass du deine Kindheit noch aufarbeitest und sie dir bitte Zeit geben soll. Mm. Muss ja vielleicht nicht ganz so brutal, wie ich es immer machen würde, aber
ja,
ja. Und es gibt keinen gesellschaftlichen Druck, außer den du dir selber machst. Ignoriert das, was die Gesellschaft will.
Himmel, ja. Herr Gott. Ja, das ist wahr. Das ist wahr.
Jeder hat genug Probleme.
Man hat zwar noch Kinderwunsch und so. Und es ist ja auch immer mit 40 dann so, wie machst du das jetzt noch? Schaffst du das noch? Das ist ja, ne, das ist ja auch, liegt ja auch noch so vor mir. Ich meine, gut, mittlerweile denke ich mir so, okay, ist auch nicht zu jedem Preis, ja, wenn es so ist, dann ist es so, aber ja, ich habe ja auch vorgesorgt. Ich habe mit 38 meine Eizellen einfrieren lassen, falls ich doch noch will und es und dann vielleicht schwierig wird.
Falls die Welt sich wieder beruhigt auch. Ne?
Ja, also insofern ist da so der Druck so ein bisschen raus, aber ist natürlich auch noch ein Ziel, was ich gerne mein Leben, also Ziel ist das falsche Wort, das Ziel ist wieder so leistungsorientiert, aber ich wäre schon gern auch noch in meinem Leben irgendwie mal Mutter, ja. Mal gucken.
Bemutter dich jetzt erstmal selber.
Ja, genau. Das ist, glaube ich, das Wichtigere, ja. Ich muss erstmal mir selbst eine Mutter sein,
ja,
bevor ich selbst Mutter sein kann. Und offen gestanden war das auch nie Raum. Der Raum für ein Kind war auch nie da, auch wenn ich gefühlt spät dran bin. Aber es ist, der Raum war dafür auch nie da überhaupt, dass es Platz in meinem Leben gehabt hätte bis jetzt. Ja.
Weil andere Sachen im Fokus stehen.
Ja, auf jeden Fall. Eins nach dem anderen.
Genau. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, Paula, dass es diese Woche geklappt hat. Das war eine große Überraschung und ich habe mich gefreut, hier zu sein.
Super. Das war Paula Lieben Lernen und wenn ihr auch mal kommen wollt, schreibt mir auf Instagram, The Real Paula Lambert bin ich da und schreibt dann nochmal und nochmal, wenn ich nicht antworte. Danke.